Ja, danke Brigitte. Das ist eine gute Einleitung in die Predigt. Wir leben in Zeiten der, ich nenne es mal, der Irritation. Wir hatten die Woche Freunde zu Besuch und er hatte Geburtstag und die Caro fragt, wie sie halt immer so fragt, was wünschst du dir fürs neue Lebensjahr? Seine Antwort war, dass wir im Mai nächsten Jahres alle noch leben. Ich war sichtlich irritiert, ob dieser Aussage. Und er hat aber dann weitergeredet und hat gesagt, ja, wir leben ja in sehr unsicheren Zeiten. Für ihn bedeutet es ganz konkret, erstens, er will freundlicher sein mit seinen Kollegen. Doch gut, oder? Er will freundlicher sein zu Hause, in seiner Familie. Er will gerne helfen und er will nicht aufs Geld schauen. Geld ist nicht wichtig, ist zum Ausgeben da. Wer weiß, ob wir im Mai überhaupt noch Geld haben oder noch leben. Das hat mich dann wieder etwas positiv gestimmt, aber diese Aussage hat mich erstmal mega irritiert, weil ich irgendwie diese Angst vor alles bricht zusammen so noch gar nicht verspürt hatte. Aber wenn ich sie zulasse, sage ich, ja, es kann schon sein, dass im Mai Weltkrieg, was weiß ich. Wir leben in einer Zeit der Irritation und wir leben in einer Zeit, wo auch alles so undurchschaubar ist. Also maximale Undurchschaubarkeit. Blickt ja keiner mehr durch. Wir hatten ja jetzt auch in den letzten 15 Jahren hatten wir circa 6 Krisen. Also global. Dazu gehört, das muss ich nachlesen, weil es schon so lange her ist, Finanzkrise, dann mit diesen Euro-Rettungsschirmen, das kam alles, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Klimakrise, jetzt haben wir gerade eine Energiekrise und einen Krieg, der auch eine Krise ist. Unglaublich, oder? In 15 Jahren solche krassen Krisen, das so dicht aufeinander, es ist schon irgendwie erschreckend. Und noch dazu kommt ja mein eigenes Erleben, meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Irritationen, wo ich an meine Grenzen komme, wenn die Tochter krank ist. Dass der Umbau mehr gekostet hat, als ich es geplant habe. Vielleicht der Ehepartner, wo sich zunehmend irgendwie eine Kälte oder eine Distanz eingeschlichen hat und keiner traut sich es anzusprechen und trotzdem ist es kaum auszuhalten. Der Vater, der zunehmend dement wird und dadurch auch mehr aggressiv. Streit mit den Nachbarn, vielleicht schon seit Jahren, aber jetzt ist noch mal ein bisschen eskaliert. Oder der Hauskreis, der mich tierisch langweilt. Auch das kommt ja vor. Und das sind so verschiedene Dinge, die mich irgendwie umtreiben, die mich beschäftigen. Und noch dazu all das, was in unserer Welt da so vor sich geht. Und dann sollen wir sagen, ja, und sollen das Leben umarmen und sagen, jippie, wie genial doch alles ist. Und in mir drin fühlt sich's nicht an wie ein Ja, sondern manchmal wie ein Nein, niemals, kein Bock. Heute geht es um Ja, das Leben umarmen, um die Übungsfelder, in denen wir stehen als Christen oder überhaupt als Menschen. Übungsfelder, ein Ja zu finden, nicht in die Negativität, ins Negative abzurutschen. Und das ist der Vers, der uns durch die ganze Predigtreihe jetzt geleitet hat. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. So sehr hat er diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. So sehr ist sein Ja zu dieser Welt, dass er auch mächtige Konsequenzen zieht, nämlich seinen Sohn in diese Welt reingibt. Ja, Übungsfelder, auf denen wir uns bewegen, Übungsfelder, Ja zu sagen. Und ich glaube, wir müssen es lernen, an mancher Stelle bewusst dem Nein unserer Zeit oder dem Hilfe, was kommt da auf uns zu, ein Ja entgegenzusetzen. Und die Brigitte hat es gerade schon geschildert, wie Gott in ihr Leben so ein Ja reinspricht, auch in der Angst, in eine Verzweiflung rein. Und Gott sagt, ja, ich habe diese Welt geliebt. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich getragen und gehalten und geführt. Und manchmal geht es darum, dieses Ja zu lernen, einzuüben. Das fällt mir nicht zu, wie jetzt unser Kopf ist ja so, da purzeln manchmal Erkenntnisse rein, so zack, die sind dann da und dann wissen wir was Neues. Aber Ja zu sagen ist manchmal ein Übungsfeld, in dem wir stehen, was mich Kraft und Zeit kostet, wo ich richtig trainieren muss. Paulus formuliert es für den Timotheus, ich nenne ihn mal Ziehsohn, so. Du lebst von der Botschaft des Glaubens und der wahren Lehre, der du gefolgt bist. Vergeude keine Zeit mit Streitereien über gottlose Ideen und Ammenmärchen, sondern nutze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer stärker zu werden. Körperliches Training hat einen gewissen Wert, also Muckis üben, trainieren, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Paulus sagt, vergeude deine Zeit nicht mit irgendwelchen unwichtigen Dingen. Da muss ich wieder an meinen Freund denken, der sagt, Geld ist nicht wichtig, es ist zum Ausgeben da. Und ich will freundlich mit meinen Kollegen umgehen. Vergeude keine Zeit mit sinnlosen Streitereien, sondern häng alle Kraft, alles was du hast, da rein im Glauben immer stärker zu werden. Luther übersetzt, übe dich in der Frömmigkeit, eine Übung. Und mit Frömmigkeit ist dieses Ja zu sagen gemeint. Nicht negativ zu sein, kritisch zu sein, ängstlich zu sein, sondern Ja sagen zu können. Es ist die Übung, dass mein Herz sich dem Richtigen zuwendet und sich von dem, was nicht wichtig ist oder falsch ist, abwendet. Damit unser Herz nicht kraftlos und verzagt wird in all den Undurchschaubarkeiten unseres Lebens. Ja, und so üben wir wie Sportler, aber eben halt nicht die Muckis, sondern in diesen vier Bereichen, in diesen vier Übungsfeldern oder Arenen, die sind vielleicht banal, aber trotzdem sind es diese vier, behaupte ich mal. Das erste ist Gottes ganzes Ja finden, das zweite ein ungeteiltes Ja zu Gott, das dritte ein liebevolles Ja zu mir und das vierte ein echtes Ja zu meinem Nächsten. Und diese Plätze, die gehen wir jetzt einfach mal durch. Genau. Der erste ist wie immer am längsten und zum Ende hin wird es immer kürzer. Gottes ganzes Ja finden. Da steht ganz, ein ganzes Ja. Und ihr wisst, Ja ist nicht immer gleich Ja. Ich kann auch Ja sagen und meine eigentlich, wenn mein Sohn mich fragt, hey Papa, können wir 10 Minuten Wunschzeit machen und mit den Kuscheltieren spielen? Dann bin ich manchmal so, ja. 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 Und eigentlich meine ich, ich würde lieber gern was anderes machen, auf dem Sofa sitzen, aber ja. Manchmal sage ich ja und meine ja. Wenn er sagt, wollen wir Fußball spielen? Ja, habe ich gerade Lust. Ja, na, auf geht's, raus. Viele Beziehungen leiden auch unter so einem halbherzigen Ja. Wir kennen das ganz gut, ein halbherziges Ja. Wenn ich sage, ja, ich verstehe das ganz gut, deine Situation und kann ich nachvollziehen. Aber du, helfen kann ich dir jetzt gerade irgendwie nicht, keine Zeit oder so. Oder ganz verheerend ist dieses, ja, ich liebe dich schon. Aber ich kann mich jetzt noch nicht festlegen oder lass uns noch warten. Das ist auch so ein halbherziges Ja, das kann vernichtend sein, weil da kann ganz dick plötzlich ein großes Nein aufleuchten. Ja, aber. Ja, ich würde schon gern mitarbeiten, aber das ist schwierig. Und wir kennen so Ja's, die übrigens Gott gar nicht kennt. Guck mal, Jesus sagt in Matthäus 5, eure Rede aber sei Ja, Ja oder Nein, Nein. Und dann sagt er ganz krass, was darüber ist, das ist vom Bösen. Also unser Jein ist in Gottes Dictionary überhaupt nicht da. Gibt's nicht. Jein. Ja, aber. Sondern Jesus sagt, wenn du zu etwas eine Stellung beziehen willst, heißt, sag ja, ja oder sag nein, nein. Aber sag nicht, ich weiß ja auch nicht so genau. Und das ist schon interessant, dass Jesus da keine Kompromisse kennt und der eigentlich relativ klar ist. Das sei eure Rede. Ganz klar, ganz deutlich. Und in Matthäus 7, Vers 21 steht, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Also da kommen auch manche, die sagen, Herr, Herr, oder man könnte auch sagen, ja, 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 aber sie tun es dann nicht. Ich musste an einen meiner Brüder denken, ich habe nur einen, aber dass ihr nicht denkt, dass ich den meine. In meiner Kindheit war das immer so, dass meine Mama zum Beispiel gesagt hat, jetzt kannst du bitte heute noch das Bad putzen? Und mein Bruder hatte meistens dieses Ja oder Null Problemo. Das war damals Alft, war das die Zeit, das war Null Problemo. Und ich wusste, er macht es nicht. Also in den meisten Fällen macht er es nicht. Und meine Mama muss ihm noch fünfmal hinterherlaufen und sagen, ja, null Problemo. Bedeutet nicht ja. Heute ist er ganz anders. Er hat fünf Kinder und richtig, richtig tough ist er heute unterwegs. Muss ich nur dran denken, weil wir oft im Leben auch das so kennen, dass wir so ein ja, mache ich schon. Oder ja, ist mir wichtig. Wir sagen, ja, ist mir wichtig, ist mir auch sehr wichtig. Ein Gespräch, Umweltschutz ist mir auch sehr wichtig oder nachhaltig leben oder was weiß ich, ist mir sehr wichtig, mich in der Gemeinde einzubringen, ist mir sehr wichtig. Und dann auf der anderen Seite merken wir an mancher Stelle, machen wir es dann doch irgendwie nicht und haben dann doch so ein Nein, ja. Wenn Gott sagt ja, dann meint er ja. Wenn Gott sagt, so sehr habe ich diese Welt geliebt, dann meint er, ich habe die wirklich geliebt. Und meine Liebe ist nicht nur ein Ja-Ja zu dieser Welt, sondern es ist ein, ich bin bereit, mein Alles zu geben, um diese Welt zu retten. Und dann habe ich mir gedacht, sollten wir bis Mai leben, dann wäre es eigentlich gut, wir würden unsere Zeit nicht verschwenden mit diesem falschen Ja, mit dem wir uns, bisschen Psychologie, oft triggern und uns in den Trance-Zustand versetzen. Ja. Sondern, dass wir zu klaren Ja's und klaren Neins finden. Und alles beginnt da, wo Gott mir sein klares Ja zuspricht. Wenn er sagt, und jetzt sind wir wieder bei Noahs Segnungsvers, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Mein ganzes ewiges Ja, das kein Anfang und kein Ende kennt, das steht über deinem Leben. Mehr Ja geht überhaupt nicht. Und über unserem Leben hängt dieses riesige Schild mit, ich bleibe immer da hängen, mit Gottes Ja über dir und über mir. Und das hat er teuer erkauft. Ein Ja zu dir, ein Ja zu dieser ganzen Welt. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Ja Gottes entdecken. Wir denken auch manchmal, dass Gott so ein Nein über mein Leben spricht. Ich wünsche euch, dass ihr das entdeckt, dass wir aus dem vollen und ganzen Ja leben. Dass wir aus der Fülle leben. Ja, das hatten wir schon. Das zweite Übungsfeld ist ein ungeteiltes Ja zu Gott. Ja zu Gott zu sagen, auch in den Schwierigkeiten, wo ich gerade drin stecke. Ein Ja zu sagen, auch wenn Gott der ganz andere ist, den wir manchmal überhaupt nicht verstehen, warum er Dinge macht oder zulässt. Ja, auch wenn wir in der Bibel Sachen lesen und wir sagen, dass ich verstehe es nicht. Trotzdem, ja, Gott, ich glaube, dass du es trotzdem mehr verstehst, als ich es jemals verstehen werde. Gott zu vertrauen, auch wenn er mich anders führt, als ich mir das gewünscht hätte oder vorgestellt hätte. Gott zu vertrauen, auch wenn er im Leben anderer Wunder tut, irgendwas schenkt, wo ich denke, das hätte ich auch gerne. Warum tut er das nicht in meinem Leben? Und trotzdem Ja sagen zu Gott und danke, dass du da eingreifst und hilfst. Ja zu sagen, auch wenn die Menschen um mich, die ich sehr liebe, in manchen Dingen anders denken als ich. Oder meine Kinder andere Wege gehen, als ich mir das wünsche. Ja, Gott, ich vertraue dich. Ich suche in dir den liebevollen Vater, der sein Ja über mein Leben spricht. Und ich suche ihn auch, wenn ich diese Liebe nicht fühle. Und es gibt Zeiten in unserem Leben, da fühlen wir sie nicht. Und dann Ja zu sagen, weil unsere Gefühle über Gott nicht immer die Wahrheit wissen. Sie wissen die Wahrheit einfach nicht. Das Dritte ist, ein liebevolles Ja zu mir zu sprechen. Ein Ja zu mir und zu meiner Geschichte. Und das ist so ein lebenslanger Prozess, dass ich mich kennenlerne, dass ich meine Geschichte anschaue. Und da gibt es schmerzhafte Punkte. Dostojewski hat mal formuliert, habe dein Schicksal lieb, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Habe dein Schicksal lieb, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Ja zu sagen zu dem Weg, den Gott mich geführt hat. Ja zu sagen auch zu den dunklen und schweren Punkten. Ja zu sagen zu mir selbst heißt, sich zu versöhnen mit mir selbst und mit meiner Geschichte. Einen anderen Weg gibt es nicht, mit mir ins Reine zu kommen. Und ich habe die Woche das erst mit einem Freund besprochen. Er hat mir was ganz Privates, Ehrliches erzählt. Und dann ist mir wieder aufgefallen, dass es tatsächlich in unserem Leben so ist. Manchmal an bestimmten Punkten ist meine Seele, die macht dann die Tür auf und öffnet sich. Und offenbart einen Schmerz oder irgendwas aus der Vergangenheit. Und wenn die Seele sich öffnet, dann lädt sie mich ein, dass ich mich ihr zuwende, liebevoll. Dass ich genau mit ihr an diesen Punkt hinschaue, wo es weh tut, wo Verletzung passiert ist, wo das Schwierige passiert ist. Und sie lädt mich ein, dass ich mit ihr gemeinsam Heilung finde. Ich kann diese Einladung, dieses offene Fenster annehmen, kann mir jemanden suchen, mit dem ich drüber spreche, kann den Weg gehen. Oder ich kann auch einfach die Zeit verstreichen lassen. Irgendwann macht die Seele das Fenster wieder zu und dann lebe ich weiterhin mit diesem Schmerz oder mit meiner unversöhnten Vergangenheit. Und das sind so Kairos-Momente. Und da möchte ich euch einfach einladen, wenn ihr merkt, da passiert was in euch, da öffnet sich was, da seid ihr auf einmal ganz sensibel an einer Stelle, an dem Punkt, dass ihr sagt, ja, meine Seele öffnet sich. Jetzt ist Zeit, dass Gottes Ja da reinkommen kann, Gottes Versöhnung, dass was heil werden kann in meinem Leben. Und so dürfen wir heil werden mit unserem Sein und mit unserem So geworden sein, weil es Gottes Weg mit mir ist. Gottes Weg mit mir. Ein echtes Ja zu meinem Nächsten ist der vierte und letzte Punkt. Ich finde es ganz spannend, ein Ja zum anderen zu sagen, weil wir natürlich alle Menschen um uns herum auch immer bewerten und wir haben zu manchen Menschen ein ganz eindeutiges Ja und zu manchen haben wir ein Ja, passt schon. Und zu manchen Menschen haben wir ein Ja, meinen aber, die möchte ich eigentlich nicht zu nahe kommen. Und so ist auch in der Gemeinde. Es sind Menschen um uns, die uns eine Freude sind. Es sind vielleicht Menschen um uns, die uns aus irgendwelchen Gründen eine Last sind. Und ich habe im letzten Jahr wieder neu entdeckt, wie wichtig es ist, dass wir ein echtes Ja zu unserem Nächsten sprechen. Auch wenn er so ganz anders ist als ich. Und ich habe das entdeckt, als wir uns sehr intensiv hier in der Gemeinde in der Predigtreihe mit dem ersten Johannesbrief beschäftigt haben. Und er hat mich sehr fasziniert. Ich habe den vorher noch nie so intensiv gelesen. Und der erste Johannesbrief, der malt uns da ganz deutlich vor Augen, wie wichtig es ist, dass wir unseren Nächsten so annehmen, wie er ist, dass wir einander lieben in der Gemeinde. Und da heißt es zum Beispiel, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder oder hat, ich sage jetzt mal, Argwohn gegenüber ihm, der ist noch in der Finsternis. So deutlich formuliert der erste Johannesbrief, unsere Herzenshaltungen, die wir manchmal haben, mit denen wir uns auch selbst belügen, dass wir so tun, so ja, nee, ist alles gut, ich habe ein volles Ja zu ihm und eigentlich ist in mir eine Ablehnung, eine Abneigung, irgendwas, was mich in der Finsternis hält. Und der erste Johannesbrief sagt, das macht Gemeinschaft kaputt, das macht Gemeinde kaputt. Wenn wir da nicht anfangen, ein Ja zu finden zum anderen, trotz seiner Gebrochenheiten, trotz seiner Charakteranteile, die mir vielleicht nicht so gut gefallen, wir gehen dann ganz schnell auf Sympathie. Ist mir jemand sympathisch, ist nicht sympathisch? Und das ist ein wichtiger Aspekt, Sympathie. Hat uns Gott auch geschenkt. Und trotzdem dürfen wir auch ein Ja zueinander sprechen. Gerade da, wo wir merken, da ist auch ein Nein in mir. Dietrich Bonhoeffer beschreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben am Anfang das Miteinander der Christen. Und er sagt jetzt mal in meinen Worten, wir sind als Christen nicht nur zusammen, weil wir alle den gleichen Glauben haben, weil wir eine Interessengemeinschaft sind von christlichen Werten und Traditionen. Sondern er sagt, warum wir hier sitzen ist, weil wir alle wissen, dass wir auf Gottes Gnade, auf seine Vergebung angewiesen sind. Dass wir alle den gleichen Anteil der Gnade Gottes empfangen haben, sind 100%. Keiner kann sagen, ich bin aber was Besseres, ich bin schlauer oder ich bin von meinem Charakter her oder von meiner Haltung her, ich hab's drauf. Wir sind alle gleichermaßen auf Gottes Gnade angewiesen. Und so sagt Bonhoeffer, wenn wir einander begegnen in der Gemeinde, dann ist immer Christus zwischen uns. Ist immer mit dabei. Den Gedanken finde ich schon mal faszinierend, wenn ich dem anderen begegne. Ist jetzt Sympathie oder Antipathie gar nicht so wichtig, sondern ich begegne dem Christus und dem anderen und ich begegne auch dem Christus im anderen. Und Bonhoeffer beschreibt, dass wir einander brauchen, um uns gegenseitig die Worte zuzusprechen, die Worte des Heils, die Worte, die lebendig machen, weil wir uns die selber nicht zusprechen können. Ich kann mir nicht sagen, oh, ich bin geliebt. Ich kann es mir schon sagen, aber sage euch ganz ehrlich, ich glaube es mir selber nicht. Wenn jemand anders das mir zuspricht, dann kann es tief ins Herz fallen. Wir brauchen einander, um uns gegenseitig die Gnade, die Vergebung zuzusprechen, die Liebe zuzusprechen. Der Christ, braucht den Bruder als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Er braucht den Bruder allein um Jesu Christi willen. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, aber dieser ist gewiss. Allein durch Jesus Christus und die fremde Gerechtigkeit ist unsere Gemeinschaft begründet. Mal so ganz andere Gedanken, dass wir nicht nur einfach eine Menschen sind, die miteinander irgendwie Sympathien und Antipathien austauschen, sondern dass wir eine Gemeinschaft sind von denen, die lieben sollen. Und ich kann den anderen deswegen lieben, weil Christus in unserer Beziehung mit dabei ist. Das sind die vier Übungsfelder des Ja's, Ja zu sagen, das Leben zu umarmen. Und es sind alles keine leichten Felder, es sind sehr herausfordernd. Aber ich glaube, dass es sich lohnt, dort zu kämpfen, weil unser Herz Freiheit findet und Frieden findet in diesen Übungsfeldern. Weil dieses Ja uns stark macht. Es gibt viele Neins und es wird viel in die Welt Nein reingerufen. Und viele Menschen leiden unter einem Nein, was wie ein großes Schild über ihrem Leben hängt. Und wenn wir Christen nicht das weitergeben können, dieses Ja, über deinem Leben hängt das Ja Gottes und es ist viel größer als alle Neins, die jemals jemand über dein Leben ausgerufen oder aufgehängt hat. Ich bin sehr dankbar für den Weg, den wir als Gemeinde gehen, auch wenn ich an Lagarde denke, an den Plan, an unser Leitbild, wo vieles drinsteckt, was mich fasziniert und begeistert. Wir haben am Samstag, also gestern, hatten wir einen Gebetstag in der IFG vom Gebetshaus und wir haben von 10 bis 11 Uhr für Lagarde gebetet, manche von euch waren dabei. Es war so schön, die Gebete zu hören, dieses Ja Gottes über unserem Projekt, über unsere Gemeinde. Auch von anderen Gemeinden, wenn die das aussprechen über uns, es hat so, so, so gut getan. Und ich habe wieder so gespürt, dass Gott eine Zukunft hat, eine geniale, großartige Zukunft. Und ich will Ja sagen zu unserer Gemeinde. Ich will Ja sagen zu unserer Zukunft. Und ich möchte Ja sagen zu jedem Einzelnen von euch. Ich möchte zum Ende noch eine Geschichte erzählen, die ich gelesen habe, und zwar von einem Mann, einem Pastor, der ziemlich frustriert war von seiner Gemeinde, weil er viele Mitarbeiter gesehen hat, wo er gesagt hat, boah, hätte ich doch andere Mitarbeiter, die mehr Power hätten oder mehr Begeisterung, mehr Feuer, dann könnten wir viel mehr reißen hier in der Gemeinde. Und er war etwas verzweifelt über seine Gemeinde und ein guter Freund hat ihm gesagt, hey, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst die Menschen, wie sie sind und sprichst ein volles Ja. Ein Ja zu denen, die da sind, ein Ja, weil Gott dir keine anderen gegeben hat. Die hast du. Oder du hängst deinen Job an den Nagel und hörst auf. Und es hat sein Herz verändert, sodass er angefangen hat, ein Ja zu sprechen zu jedem einzelnen seiner Mitarbeiter. Und die sind aufgeblüht. Da ist was verändert, da ist was Positives passiert. Und so ist auch unser Ja, was wir zueinander sprechen, hat eine Kraft, hat eine richtige Kraft und kann was in Bewegung setzen. Wir beten mit den Worten von Franz von Assisi. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Liebe entzünde, wo Finsternis regiert und dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Denn wer sich hingibt, der empfängt und wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.